taktvoll und zeitlos. Der Hohenstaufen Festival Podcast mit Rahel Rilling und Carsten Kretschmann.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Taktvoll und
zeitlos.
Ja, und vielleicht erinnert ihr euch noch, in der ersten Folge haben wir uns mit Johann Sebastian Bach beschäftigt. Das war so ein bisschen, naja, Eulen nach Athen tragen, Bach kennt jeder. Heute geht es um jemand, da weiß ich gar nicht, wer von euch den Namen schon mal gehört hat. Es geht um Robert Kahn. Und Rahl und ich, wir sitzen hier in dieser ganz tollen Berliner Altbauwohnung. Hinter uns eine Bücherwand mit Grimms Märchen, Lexika aus dem 19. Jahrhundert. Was meinst du, Rahl, hätte sich Robert Kahn hier wohlgefühlt?
Ich glaube, der hätte sich hier sehr zu Hause gefühlt. Und ich denke auch, dass der wahrscheinlich nicht nur eine 3- bis 4-Zimmer-Wohnung bewohnt hätte, sondern wahrscheinlich hier so den gesamten ersten Stock. Gesamten Hauses, und oben waren die Bediensteten. War das nicht früher so?
Ja, das war wohl so, und das wäre wahrscheinlich eher eine Villa gewesen.
Mhm. Der kam
in
ja
bester
auch,
Lage.
Der kam ja auch aus gutem Hause, aus einer Kaufmannsfamilie. Also arm waren die, glaube ich, nicht, mit insgesamt 9 Geschwistern.
Ja. Von denen, glaube ich, 8 überlebt haben. Das war ja damals im 19. Jahrhundert so, also 8 Geschwister. Und der Vater, Bernhard Kahn, auch ein total spannender Typ, war in Mannheim zu Hause und, ne, also Industrieller, die haben mit Bettenfedern Geld verdient. Mhm. Es waren auch noch Zeiten. Und dann wurde der plötzlich politisch und dann war 48er Revolution, Deutschland im Aufruhr, und dann ist der Bernhard Kahn, wie so viele andere, in die USA gegangen und hat es auch völlig verrückt, die deutsche und die amerikanische Staatsbürgerschaft. Und kam dann wieder zurück nach Mannheim, das war, weiß ich gar nicht, 1857 oder so, und hat dann richtig groß finanziell Karriere gemacht und war dann Bankier, Gründer mehrerer Banken. Und also ich glaube, man kann erkennen, wie es dem ging, wenn man weiß, dass der seinen Lebensabend in Heidelberg verbracht hat, in einer ganz tollen Villa, der Villa Lassig. Ich glaube, in allerbester Lage, da war Karl Bosch, der Chemiker, nebenan, und die großen Familien hatten da ihre Villen. Also denen ging's gut. Mhm. Von daher, ich weiß nicht, also wahrscheinlich wäre es sogar ein bisschen klein hier, hast du schon recht, für Robert hier in dieser Wohnung. Aber die Bücher hätte er gemocht.
Die Bücher, die hätten auf jeden Fall, also von denen hätte er wahrscheinlich ungefähr 20 Mal so viel gehabt und hätten den ganzen Salon ausgefüllt, die vorderen Bereiche.
Ja. Aber was ja in jedem Fall, glaube ich, ganz toll passt zu Robert Kahn, ist, dass wir in Berlin sitzen. Denn im Grunde ist das seine Stadt. Die Familie, die hat was mit Mannheim zu tun. Aber ich glaube, für Robert Kahn ist Berlin schon das Zentrum.
Ja, die sind ja dann auch nach Berlin gezogen, die Familie. Also er hat ja erst mal studiert in München und Berlin auch. Und ist dann später hier Professor geworden für Komposition und Klavier. Und hat in Tempelhof gewohnt, in der Kaiserin Augusta Allee.
Mhm. Und hat auch seine Frau hier, oder? In Berlin. Das war eine waschechte Berlinerin?
Das war, glaube ich, eine waschechte Berlinerin, ja. Die Katharina Hertel. Mhm. Und die kam aus einer Familie, auch aus einer Künstlerfamilie. Der Vater war Maler. Und von dem hängt hier, glaube ich, sogar im Berliner Dom ein Bild.
Mhm. Also auf, wenn ihr mal Zeit habt, geht in den Berliner Dom.
Genau, guckt euch das mal an.
Ja, also die Welt ist klein und die Welt ist echt klein. Also Robert Kahn hier in Berlin, da war er Professor an der Hochschule, später auch in der Preußischen Akademie der Künste. Mhm. Also der hat richtig Karriere gemacht.
Absolut.
Spannend, dass man den Namen heute gar nicht so genau kennt mehr. Und jetzt wird er gerade wiederentdeckt. Und für dich, Rahl, ist das, glaube ich, eine ganz besondere Wiederentdeckung, weil Robert Kahn
ist mein Urgroßvater.
Ja.
Genau, also wir haben ja damals 1998, ich bin hier 1996 zum Studieren nach Berlin gegangen, und 1998 bin ich eigentlich mit Robert Kahn erst so richtig in Kontakt gekommen. Vorher war das gar nicht so richtig großes Thema, dass der irgendwie zur Familie gehört und dass der Komponist war. Und plötzlich hat sich dann die gesamte Familie 2 Stunden nördlich von Berlin in in seiner Villa im Haus Ubdach, wie man es da nennt, das ist an der Mecklenburgischen Seenplatte in Feldberg, in einem Haus getroffen, in seinem Haus, an der Villa Kahn, was wir eben 1998 wieder zurückbekommen haben, die gesamte Familie, nachdem er 1938 eben enteignet wurde.
Aber was ich vor allem so im Kopf habe, ist eine Postkarte. Also wenn man zu eurem Vater so in die Arbeitsbereiche geht, dann gibt es an der Wand eine alte Postkarte von Johannes Brahms. Und ich weiß noch ganz genau, das ist eine irre Geschichte. Wie geht die so ungefähr?
Ja, also Robert Kahn war ja ein Student von Brahms. Er ist in Wien gewesen einige Monate und hat bei Brahms Unterricht bekommen und sich mit ihm sehr eng ausgetauscht. Und dann saßen sie immer auch zusammen abends so in der Kneipe im Roten Igel, glaube ich.
Ja,
so,
da gab es immer heurigen ungarischen Tokaier im Keller für Brahms, und zwar solchen, den die anderen Gäste nicht bekamen. Also die wussten schon, gab immer Saftgulasch und Tokaier für Brahms. Genau. Und dann durfte also Robert Kahn, ich glaube, das war 1886, 87 so bekannte, auch was davon ab.
Bekommen. Und dann haben sie sich so unterhalten über verschiedene Werke, und dann ging es um das, welches jetzt das schönste Oratorium von Händel sei. Und dann wusste, glaube ich, Kahn gar nicht so recht. Der war ja noch ziemlich jung. Er war also da so ein bisschen blauäugig, und dann hat Brahms gesagt, also er findet, das schönste Oratorium ist Israel in Ägypten. Und das kannte Kahn überhaupt nicht.
Könnt ihr mal überlegen, ob ihr das kennt. Ne? Auch eine Entdeckungsmöglichkeit hier, Israel in Ägypten.
Genau, ist auch wirklich ein sehr schönes Oratorium. Ich weiß, das haben wir mit meinem Vater auch sehr oft gemacht. Und ich fand das auch schöner als Saul oder als die meisten anderen, muss ich sagen. Auf jeden Fall hat am nächsten Morgen Kahn vor seiner Tür eine Partitur mit einer Postkarte entdeckt. Das war die Partitur von Israel in Ägypten und dazu die Postkarte von Brahms. Schönen guten Morgen, lieber Robert Kahn. Wollte ihm natürlich so ein bisschen, glaube ich, jetzt auch einen Wink mit dem Zaunfall. Hier, guck das mal an und studier das mal. Mhm. Und warum schläfst du eigentlich noch?
Und Brahms gefürchteter Frühaufsteher, der hat ja keine Familie und war allzeit bereit. Ja, es waren andere Zeiten.
Und diese Postkarte, die haben meine Eltern von meiner Großmutter zur Hochzeit geschenkt bekommen.
Genau, denn Robert Kahn ist der Großvater eurer Mutter.
Genau, so ist es. So ist es.
Ja. Und der Einfluss von Brahms ist, glaube ich, wirklich enorm, wenn man die Musik von Kahn hört. Wir hören jetzt gleich mal rein in den ersten Satz des Klavierquartetts Nummer 2, A-Moll. Da hören wir dich wieder, Rahel, zusammen mit Sarah und David, und am Klavier sitzt Paul Rivinius, Pauli.
Thank you.
Das war das Klavierquartett. Das hat so Spaß gemacht zu spielen. Das ist ein Meisterwerk, finde ich. Das ist so furios und packend und intensive Musik, die einen so richtig mitnimmt. Ja.
Und auch ein richtiger Ohrwurm ist. Ja. Also dieser Beginn, der lässt einen nicht mehr los. Also wenn ihr Lust habt, hört nochmal rein. Das ist wirklich ganz, ganz fesselnde, packende Musik. Und
ja, und sehr energisch und sehr dramatisch auch.
Ja, ne? Ja. Und wir hatten am Klavier vorhin kurz erwähnt, Paul Revinius, das ist ein ganz enger Freund, der häufig mit dabei war in Hohenstaufen. Ihr erinnert euch aus unserer letzten Folge, Hohenstaufen Festival. Auch da haben wir immer wieder Robert Kahn gemacht. Ja, Pauli, ein toller Pianist, aber auch ein enger.
Ja, ein enger Freund, der war so oft in Hohenstaufen auch mit dabei und mit dem haben wir so viele lustige Zeiten gehabt, auch mit seiner Frau und der Familie sind wir irgendwie eng verbunden.
Ja, und das gehört ja doch sehr stark zusammen, ne? Das hatten wir schon mal, wenn ihr euch erinnert, auch gleich zu Beginn unseres Podcasts, Kammermusik hat was zu tun mit Vertrauen, mit Freundschaft, mit Nähe, mit Intimität. Und das ist was auch bei Robert Kahn ganz, ganz wichtig gewesen ist. Er hatte, glaube ich, ganz viele Freundschaften.
Ja, das war eine illustre Gesellschaft, die damals in diesem Haus ein- und ausgegangen ist. Das war richtig verrückt. Also der war bekannt mit auch Leuten wie Gerhard Hauptmann, also Schriftstellern. Oder Albert Einstein ist da ein- und ausgegangen, mit dem war er auch richtig eng befreundet. Und natürlich Musiker wie Clara Schumann oder Josef Joachim, ich weiß nicht, ob man den kennt, ob ihr den kennt, das war einer der berühmtesten Geiger zu der Zeit, der auch mit Brahms ganz eng war.
Und der wird uns in der nächsten Folge auch schon wieder begegnen.
Richtig.
Mhm, aber das verraten wir jetzt noch nicht. Mhm. Bleibt spannend. Ja.
Ja.
Und ich habe vorhin gesagt, Ohrwurm. Und an dieser Stelle ihr habt's gehört, es ist wieder soweit. Karl, Mensch, also ich habe da so ein Wort im Ohr und das ist nicht Ohrwurm, sondern das ist der Kahnwurm, der kahnsche Wurm. Das habe ich so oft von euch, von dir und von David gehört. Was ist denn das, der kahnsche Wurm?
Also der kahnsche Wurm, der erscheint, glaube ich, ungefähr in jedem Werk. Das ist vielleicht auch sag ich bewusst auch, ja, das ist auch eins von Kahns Markenzeichen oder Erkennungsmerkmalen, dass da immer in jedem Stück irgendwie einen Moment gibt, wo es sich so chromatisch so entlangwurmt. Also wie so ein langer Wurm, so ein langer chromatischer Wurm, der nicht so ein richtiges Ende findet und auch so ein bisschen umständlich manchmal vor sich hinwurmt. So haben wir den dann mal den kahnschen Wurm getauft. Aber es war natürlich, also ist natürlich eigentlich nicht so nett. Aber das soll jetzt Kahns Werk nicht schmälern.
Ja, ich finde das total spannend. Kahnwurm, könnt ihr auch mal jetzt bei den nächsten Beispielen, die wir haben, mal mithören, ob ihr da Würmer findet.
Also wir haben hier zum Beispiel ein ganz schönes Beispiel aus der Serenade gibt's eins. Da gibt's im dritten Satz ein sehr wurmiges Thema.
Vielleicht können wir ganz kurz mal reinhören. Ich
habt
weiß
den,
genau, was du meinst. Es wurmte
erkannt?
Vor sich hin. Ja, ja. Aber das allein, ich habe jetzt gerade überlegt, woran liegt es eigentlich, dass Robert Kahn jetzt gerade wieder entdeckt wird? Das liegt natürlich nicht daran, dass das irgendwie wurmt. Das ist ja Quatsch.
Nein.
Das hat andere Gründe. Aber man könnte ja so ein bisschen in die Richtung denken, gut, Kahn jetzt geboren, was haben wir gesagt? 1865. Die Werke, die wir hören, das Klavierquartett vorhin, das war 1899. Das ist ungefähr die Zeit, wo Schönberg Verklärte Nacht schreibt. Das haben wir in der letzten Folge, nee, in der vorletzten sogar schon hier gehört.
Ja.
1902. Das ist nicht zeitlich so weit auseinander. Kann man da sagen, Kahn ist da, wie soll man sagen, konventioneller, konservativer, altmodischer? Wie
ist das? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also dass der ist jetzt auf jeden Fall gar nicht in die Zwölftonmusik gegangen, aber ich finde, er schreibt ja trotzdem sehr modern auf seine Weise. Also es gibt zwar dieses Traditionelle, was glaube ich auch von Brahms kommt und so, aber zum Beispiel das Klaviertrio, was wir jetzt gleich auch hören werden, das ist ein fünfsätziges Werk, das gab es ja sonst auch noch selten, dass ein Trio plötzlich fünf Sätze hat. Das ist auch schon mal neu und ich finde, dass es auch ab und zu sehr jazzig wird. Es wird ja manchmal so richtig so groovig, ja, dann gibt es so ganz rhythmische Teile. Und
gibt doch die Geschichte, Robert Kahn, drei Töchter, und dass die Töchter in den 20er Jahren doch schon zu Jazzveranstaltungen gehen und tanzen gehen in Berlin, was man sich ja super vorstellen kann, hier in der Stadt, ne? Und Kahn natürlich nicht, sondern eher in diesem traditionellen blieb, aber nicht nur, wie du sagst. Also wir hören ja gleich einen Satz aus dem Klaviertrio. Und das Klaviertrio erinnert von der Anlage her doch auch an Stücke wie, was weiß ich, Erwin Schulhoff sie geschrieben hat, ja. Eben durch diese Mehrsätzigkeit. Das ist dann nicht mehr diese Form, die man von Beethoven oder Brahms kennt, sondern das ist schon innovativer, bewegter.
Ja. Und trotzdem ist er ja auch sehr inspiriert von Bach. Also Fugen kommen auch jedes Mal in seinen Werken vor. Also das ist unverkennbar. Bach, Brahms, aber eben auch Jazz und sowas wie Schulhoff, was so ein bisschen in die Schönberg-Richtung geht, eben auch mit dem chromatischen Wurm. Also ich finde, der ist dann am Ende des Tages doch irgendwie sehr modern.
Ja. Ja,
ich weiß noch, dass meine Großmutter immer meinte, das hat mir meine Mutter mal erzählt, dass es ihr immer ein bisschen peinlich war, dass der so traditionell war und eben nicht so modern, wie man dann zu der Zeit auch hätte sein können.
Aber hört am besten selbst mal rein, wie modern das Ganze ist oder auch nicht. Jetzt hören wir mal den dritten Satz aus Kahns Klaviertrio Nummer 4. Und wieder mit dir, Rahel, mit David und am Klavier dieses Mal Annika Treutler. Und wenn ihr es hört, könnt ihr ein bisschen mitdenken. Dafür habt ihr einen Preis bekommen. Die drei haben einen Preis bekommen, nämlich den Opus Klassik 2023.
Vor zwei Jahren, ja.
Ja, super Sache. Wir hören jetzt mal rein.
Ja.
Thank you.
Ja, also das ist ein ganz elegischer, herrlicher Satz. Das hat auch die Annika Treutler so schön gespielt. Ich weiß noch, dass wir da so Spaß hatten, auch bei der Aufnahme. Das haben wir zusammen in Hohenstaufen aufgenommen. Und die Annika, die ist ja nicht nur unsere Freundin und sogar ganz, ganz entfernte, um weiß ich nicht wie viele Ecken, Verwandte, sondern sie ist auch hier unsere Nachbarin hier um die Ecke in der Marienstraße. Die wohnt gleich da vorne.
Ja, 5, 6 Häuser weiter.
Und hat selber auch ein ganz tolles Projekt, was sich mit vergessenen Komponisten beschäftigt. Da hat sie schon eine CD aufgenommen mit Werken von Viktor Ullmann, der ein jüdischer Komponist war, der im KZ umgekommen ist.
Genau. Und genau. Kann vielleicht auch noch sagen, was wir jetzt gehört haben, ist Teil einer CD-Produktion. Denn dafür habt ihr dann ja letztlich den Opus
Klassik-Preis
bekommen. CD bei Hänzler mit Werken von Robert Kahn.
Ja, das waren dieses Klaviertrio und eine Serenade und später hören wir noch das Klavierquintett.
Genau, das ist auch da drauf.
Das ist auch da drauf.
Ja.
Und aber schon viel früher aufgenommen wurde.
Ja. Und es schön verwirrend zu machen, kann man sagen, es gibt sogar noch eine CD, die ihr gemacht habt, ein paar Jahre davor.
Genau, die haben wir
auch mit Werken von Robert Kahn.
2013 rausgebracht.
Genau, und da sind auch Lieder von Robert Kahn mit enthalten. Genau. Wir hören nämlich gleich ein solches Lied von Robert Kahn.
Das sind sehr schöne Lieder aus dem Jungbrunnen mit Gedichten von Paul Heise.
Ja.
Und da spielen wir mit Klaviertrio und Gesang.
Mhm. Also. Ich finde das super spannend, dass natürlich so ein Komponist wie Robert Kahn sich für Liedschaffen interessiert hat. Das ist ja genau der rote Faden, wenn man an Brahms denkt, aber auch an Schubert, an das 19. Jahrhundert. Text und Musik in Beziehung zueinander setzen. Ich denke an die Bibliothek. Rahl guckt gerade die Bücher an, die hinter meinem Rücken sich befinden. Ja, also Robert Kahn, der übrigens kein Abi hatte, war aber jemand, der total viel Literatur gelesen hat und der sich gut auskannte. Ja. Und Paul Heise ist so ungefähr eine Generation älter. Kahn ist 65 geboren, Heise ist, glaube ich, 1830 geboren. Mhm. Das sind Werke, mit denen so jemand wie Robert Kahn als Jugendlicher konfrontiert worden ist. Die kannte man eigentlich. Und Heise ist ja einer der wenigen, wisst ihr das? Einer der wenigen deutschen Literatur-Nobelpreisträger. So viel gibt's ja dann auch wieder nicht.
Das wusste ich zum Beispiel auch
Paul
gar nicht.
Heise. Mhm. Also schon ein bedeutender Schriftsteller, Dichter. Und der hat als Kind, als Jugendlicher diese Sammlung Jungbrunnen gemacht. Paul Heise, das sind Märchen und Gedichte. Und Kahn hat die offensichtlich sehr genau gelesen und sich überlegt, wie setzt er das musikalisch um. Wir hören jetzt gleich ein Lied für Frauenstimme und Klavier. Es gibt aber auch Lieder für Männerstimme, oder? Je nach
Kontext. Ich glaube, man kann das so oder so.
Ja.
Ich glaube,
Bei dem Lied, was wir hören, liegt es, glaube ich, nahe, einen Sopran zu hören.
Ja.
Das ist nämlich In der Mondnacht. Und das ist also, ich lese jetzt nicht alles vor, aber das beginnt so zauberhaft. In der Mondnacht, in der Frühlingsmondnacht gehen Engel um auf leisen Sohlen. Das ist so ein bisschen das Grundsetting, die Atmosphäre. Mondnacht, Engel, leise Sohlen. Die kommen dann und küssen die Menschenkinder. Und wenn die Engel schon weg sind, dann haben aber die Menschenkinder immer noch ein Lächeln, ein Strahlen im Gesicht und wissen gar nicht genau, warum. Das ist so ein bisschen.
Das ist schön.
Ja, gell? Das ist reine Romantik. Und wir hören jetzt das mal, oder?
Man hört dieses Glitzern, das kann man auch richtig in der Musik sofort hören, in dem Klavier, wie das beginnt. Also, das ist wunderschön. Das ist eine richtige silbrige Stimmung.
Ja,
hochromantisch.
Ja, es singt hier Julia Wagner am Klavier Paul Rivinius.
Thank you.
Eine Romantik hier, ne? Ja, was für eine
leisen
tolle
Sohlen.
Stimmung.
Das kann man so richtig das, spüren.
Ja, und das singt die Julia einfach auch so schön. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht habt ihr mittlerweile das Gefühl, bei den beiden, bei Rahel und bei mir, da ist irgendwie alles Familie. Der gehört zur Familie und der auch und der auch. Und die Julia gehört auch zur Familie in gewisser Weise. Die hatte schon als Kind Cello-Unterricht.
Bei meinem Onkel Gottfried, der auch Cellist ist und mit dem wir damals, also der hat eigentlich sich darum gekümmert, dass wir dieses Haus von Robert Kahn wieder zurückbekommen. Er hat dafür gesorgt, er war Solo-Cellist in München, im Münchner Rundfunkorchester. Und außerdem hat sie mit meiner Schwester zusammen in Weimar in einer Wohnung gewohnt, wo sie beide studiert haben. Da hat sie Gesang studiert und meine Schwester Bratsche.
Ja.
Und später hat sie dann auch eben mit unserem Vater sehr viel, erst im Chor und später auch solistisch gesungen.
Da habe ich sie viel gehört dann. Ja.
Also mit der sind wir schon auch sehr vertraut, eine sehr enge Freundin. Man kann schon sagen, dass die wirklich zur Familie gehört.
Ja. Und jetzt habt ihr schon so oft das Stichwort das Haus gehört. Jetzt müssen wir, glaube ich, mal ein bisschen was zu diesem Haus erzählen. Und das Haus ist aber im Grunde genommen, was soll man sagen, wie so ein Zeichen, Symbol für das, was Robert Kahn widerfahren ist. Wir haben gerade dieses wunderschöne Lied gehört, was ja also die reinste Romantik raufbeschwört und wie ein Traumbild wirkt in der Mondnacht. Aber das, was Kahn dann erlebt hat in den 30er Jahren, war ein Albtraum, das kann man, glaube ich, sagen. Also Kahn hat unglaublich Karriere gemacht, war fest verankert in der Berliner Gesellschaft. Seine Werke sind viel aufgeführt worden. Was heute nur so langsam wieder beginnt. Und dann kam 1933. Und jetzt müssen wir was erzählen, was wir bis jetzt nicht so erzählt haben. Vielleicht habt ihr schon drüber nachgedacht, wie das eigentlich so war, was mit Robert Kahns Karriere passiert ist. Kahn war jüdisch und Kahn ist einer von den jüdischen Künstlern, von denen man vielleicht sagen kann, Rahel, oder korrigier mich, wenn ich es falsch sage, der erst durch die Nazis so richtig zum Juden gemacht worden ist.
Ja, richtig. Also ich glaube, die ganze Familie, die haben jüdische Wurzeln, aber waren jetzt nicht jüdisch gläubig, sondern die haben, glaube ich, schon die christlichen Feiertage eher gefeiert, wie man das in Deutschland, auch wie das viele Leute in Deutschland gemacht haben. Ja. Und erst durch die Nazis wurden diese Wurzeln dann überhaupt so herausgefunden, entdeckt und deswegen wurden die auch verfolgt. Also Kahn ist in den... Also der war dann ja schon relativ alt, als er dann emigrieren musste. Aber er hat sich ja zurückgezogen in dieses Haus Obdach, nachdem er pensioniert worden ist, von der Hochschule sowieso.
Ja, ich glaube, das Haus ist 1911 schon gebaut. Ja. Das hat er so als Sommerhaus gebaut, wo auch, dann kann man sich vorstellen, viele, viele Konzerte stattgefunden haben, wunderbar am See gelegen.
Es ist ein riesiges Haus, 700 Quadratmeter mit einem 10.000 Quadratmeter Garten, also alles fürstlich. Also man kann sich ja gar nicht mehr vorstellen, dass da eine Familie alleine gewohnt haben soll. Also mit Bediensteten natürlich und so, aber das waren einfach andere Zeiten.
Da war Albert Einstein zu Gast.
Albert Einstein war zu Gast und viele, viele Leute, glaube ich, also aus Kunst und Literatur und Musik natürlich sowieso. Und dort haben die auch richtige Kammermusikfeste, Literaturfeste. Also eigentlich so, wie wir in Hohenstaufen das jetzt ja auch machen. Da wurde da schon mal der Grundstein gelegt.
Das ist generationelle Übertragung, ja. Genau. Mhm. Nee, und aber dann kam 33 und das muss Kahn wie eine kalte Dusche erwischt haben. Mhm. Also Kahn war ja zum Beispiel im Ersten Weltkrieg jemand, der die Sache des Deutschen Reiches vertreten hat. Da gibt es auch ziemlich nationalistische Chorgesänge aus dieser Zeit. Das war auch jemand, der in den 20er Jahren jetzt nicht unbedingt die Republik feierte, hat sich mit allem arrangiert. Und dann kommen die Nazis. Mhm. Und dann kommen die Nürnberger Rassegesetze 35. Kahn zieht sich 33 schon komplett zurück aufs Land, verschwindet aus Berlin. Die Werke werden auch nicht mehr aufgeführt, logischerweise.
Dann wurde er aus der Akademie der Künste ja auch ausgeschlossen. Ja. Die haben ihn da quasi aus, er musste da raustreten. Ja.
Und dann emigriert er 38, versucht das abzuwenden, denn er ist natürlich wirklich schon ein älterer Herr.
Mhm. Ich weiß noch, dass sein Schüler Wilhelm Kempf, der hat ihm damals sehr, sehr geraten, du musst jetzt wirklich gehen, weil ich glaube, da in Feldberg, das war ja noch relativ weit weg, in Berlin hätte er wahrscheinlich schon früher gehen müssen, aber in Feldberg war so, da waren die noch nicht ganz so schnell.
Ja.
Und trotzdem war es, glaube ich, sehr wichtig, dass er und seine Frau, die ja auch jüdisch war, also waren ja beide im gleichen Boot gesessen und dann sind sie 1938 nach England emigriert.
Genau, und da hat er dann auch gelebt bis zu seinem Tod 1951. Und das in Deutschland vergessen worden. Ja. Das ging wie so vielen jüdischen Künstlern, das ging dann sehr, sehr schnell.
Ja, die Musik durfte natürlich auch nicht mehr aufgeführt werden. Dann wurde dann irgendwie so, er ist dann so ein bisschen verschütt gegangen auch, aber vieles war ja schon zu seinen Lebzeiten, war er ja wirklich sehr bekannt und dann waren auch viele seiner Werke schon verlegt und gedruckt und
Kahn ist, das kann man vielleicht noch kurz sagen, der ist Komponist, aber sein Instrument ist das Klavier. Und mit diesem Instrument macht er im Exil etwas Unglaubliches im Grunde genommen. Ja. Der schreibt ein Tagebuch.
Er schreibt ein Tagebuch in Tönen. Und dieses Tagebuch, das umfasst mehr als 1000 Klavierstücke. Also es sind, glaube ich, 1160 genau Klavierstücke, die er da Tag für Tag zwischen 1935, also noch kurz, noch naja, relativ kurz vor der Emigration, bis 1951 geschrieben hat.
Jetzt seid ihr vielleicht neugierig und wollt gern zumindest mal einen Tagebucheintrag in Tönen, ein Klavierstück hören. Und wir müssen gestehen, gibt's nicht.
Gibt's bisher noch nicht, aber das
eine echte Lücke, ne? Also ihr seht, hier ist was zu tun.
Tatsächlich
und es lohnt sich.
Ist es aber auch so, dass dieses Tagebuch, das liegt hier im Archiv der Akademie der Künste jetzt. Also das Manuskript liegt da, aber das ist eben nicht auf Noten gedruckt bisher. Und das ist ein großes Vorhaben, was die Familie jetzt hat. Ne? Also das Haus, das muss man noch mal kurz zu dem Haus erzählen, dass das war ja dann zu Nazi-Zeiten, glaube ich, wurde es auch schon als ein Jugendheim umfunktioniert. Und dann während der DDR war es eine Jugendherberge. Und als wir es zurückbekommen haben, war auch die Frage, was passiert denn jetzt damit? Und irgendwie, die Familie war zwar groß, ist weit verzweigt. Viele sind nach Amerika ausgewandert. Die eine Hälfte der Familie ist komplett in Amerika. Und die Familie meiner Großmutter, die ja tatsächlich 1944 ist meine Mutter hier in Deutschland geboren, versteckt auf einem Bauernhof im Schweinestall so ungefähr. Ja, ein Wunder, wie die das überlebt hat. Aber also diese Seite der Familie tatsächlich ist ja in Deutschland geblieben. Und trotzdem sind die alle jetzt in Süddeutschland. Wir sind die Einzigen hier, Sarah und ich, die hier in Berlin noch am nächsten dran sind. Und ich habe immer wieder überlegt, was könnten wir denn mit diesem Haus machen? Also das wäre so toll.
Ja. Das war ja auch nach dem Fall der Mauer noch Jugendherberge. Und Sarah und ich waren da mal mit einer Kindergruppe und haben da Musik gemacht. Ein Wochenende lang, kann ich mich noch gut dran erinnern. Das war schon sehr eindrucksvoll. Und gleichzeitig hatte man das Gefühl, da ist viel zu tun.
Ja, also ich war auch bin sehr oft dahin gefahren mit verschiedenen Freunden und Leuten und mit Ideen und Gedanken, wie könnte man das irgendwie, was könnte man daraus machen? Aber es ist einfach wirklich echt schwer gewesen, weil, naja, also seit einigen Jahren ist der Jugendherbergsleiter, hat er das auch aufgehört und das Haus stand leer und ist aber so runtergekommen, dass man irgendwie wirklich sehr, sehr viel Geld hätte in die Hand nehmen müssen, um da nochmal das neu aufzubauen. Und die Gegend ist auch nicht so direkt erschlossen. Man kommt da nicht mit dem Zug wirklich so leicht hin. Das heißt, man kommt wirklich nur mit dem Auto dahin. Und ja, jetzt ist auch unter ominösen Umständen das Haus noch leider abgebrannt vor einem halben Jahr. Wegen Brandstiftung. Und keiner kann es richtig sagen.
Ja,
also wer es gewesen sein könnte.
Weiß man noch nicht so ganz genau, wie die Zukunft aussieht.
Wie das alles weitergeht, ja. Steht noch etwas in den Sternen, aber es wäre nach wie vor schön, wenn sich irgendein Gönner findet, um da und ein Mensch mit einer Vision, dann würde ich sofort mitmachen.
Ja, ja, weil das Haus verkörpert wirklich das Schicksal Robert Kahns und auch seiner Musik, die heute wieder erstrahlt zum Glück und das wünscht man sich für das Haus im Grunde auch.
Ja, für diesen Ort einfach. Ja. Das ist irgendwie ein Ort der Geschichte und eigentlich gilt es, diese Geschichte wieder zu beleben und irgendwie zu reanimieren. Ja. Aber das ist natürlich auch in der Gegend vielleicht nicht unbedingt leicht. Ja, also, mal sehen.
Ja, mal sehen. Wir wollen euch noch ein bisschen animieren. Jetzt zum Schluss mit einem Hörbeispiel. Kahn, Pianist. Wir hören wieder eine Komposition mit Klavier. Es ist sein Klavierquintett, die Dur von 1926.
Das haben wir 2015 aufgenommen. Das ist eine Ersteinspielung. Das hat auch ein Bekannter von uns, der sich sehr um Robert Kahns Schaffen bemüht hat. Der hat eine Doktorarbeit geschrieben. Der hat dieses Manuskript von dem Klavierquintett aufgeschrieben, auf gedruckte Noten, sodass wir das spielen konnten. Und das haben wir dann aber jetzt eben mit den beiden Klaviertrios, mit Annika Treutler, haben wir das eben 2015 aufgenommen. Da spielt Gabriel Adorjan, ich spiele mit, Sarah spielt mit, meine Schwester, David Adorjan spielt mit und Paul Rivinius. Und das ist jetzt erst 2023 erschienen, aber 2015 aufgenommen.
Ja, und wir hören einen tänzerischen Satz oder das Vivace, den zweiten Satz. Viel Spaß. man doch auch wieder nur sagen, taktvoll und zeitlos, oder? Also was für ein Rhythmus und dann auch wieder so ein Stück, wo du denkst, ja, 20er Jahre, aber auch echt zeitlos in dem Sinne, dass es mich heute total berührt. Was für ein toller Komponist.
Also toll, Carsten, wie du das immer alles wieder auf den Punkt bringen kannst.
Danke für die Blumen.
Finde ich richtig gut. Ja, also wir sollten eigentlich mal überlegen, ob wir nicht noch einen weiteren Podcast, noch eine weitere Folge machen über weitere jüdische Komponisten. Es gab ja so viele, die eigentlich so ein, ähnliches Schicksal irgendwie auch hatten und auch sich zu überlegen, was ist eigentlich das, was jüdische Musik so ausmacht, so jüdische Traditionen oder sowas, das fände ich auch total spannend nochmal.
Lass uns mal, genau, lass uns drüber nachdenken und dann freuen wir uns, wenn ihr alle wieder dabei seid.
Ja,
bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Tschüss.